Widerhall.
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 Widerhall, das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen dieses Mal ein längeres Studiogespräch mit dem EU-Parlamentarier Hannes Haide und sprechen über die aktuellen Herausforderungen für die EU vor dem Hintergrund geopolitischer Problemstellungen und auch interner EU-Skepsis. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. 1951 ist die Vorläuferorganisation als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet worden, mit dem Ziel, durch wirtschaftliche Verknüpfung, Wertschöpfung und Frieden unter den Ländern zu fördern. Seit 1992 ist es die Europäische Union mit mittlerweile 27 Mitgliedstaaten. Österreich ist seit 1995 Mitglied und damit heuer bereits seit 30 Jahren. Anlass für dieses EU-Gespräch ist aber weniger dieses Jubiläum als vielmehr die vielschichtigen und mannigfaltigen Herausforderungen und Problemstellungen, der sich die EU aktuell gegenüber sieht. Angefangen von einem Angriffskrieg in der unmittelbaren Nachbarschaft, über das Wegbrechen transatlantischer Beziehungen, bis zum Aufkommen rechtspopulistischer und EU-skeptischer Parteien in den europäischen Ländern, um nur einige zu nennen. Der Staatenbund eines wirtschaftlich florierenden, kulturell reichen und friedlichen Kontinents hat vermehrt Probleme mit seiner Selbstlegitimation. Zumindest scheint es so. In einer Zeit, in der die europäische Integration und der Zusammenhalt besonders wichtig wären, kämpft die EU mit ihrem Selbstverständnis, mit antidemokratischen Tendenzen, internen Gegnerschaften von rechten Parteien bis hin zu ganzen Ländern, wie etwa das Beispiel Ungarn zeigt. Hannes Haide, ehemaliger Bürgermeister von Bad Ischl, ist bereits in der zweiten Legislaturperiode für die SPÖ Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Studiogespräch, das schon im März dieses Jahres stattgefunden hat, spreche ich mit ihm über diese politisch komplexe Gemengelage, über Strategien, den europäischen demokratischen Gedanken zu stärken und über Lösungsansätze, etwa für die Herausforderungen durch neue digitale Kommunikationsstrukturen. Ja, ich begrüße den Europaabgeordneten Hannes Haide bei uns im Studio. Danke sehr fürs Kommen.
Sehr gerne. Ich bin immer froh um die Möglichkeit, informieren zu dürfen und können, was in der Europäischen Union und vor allen Dingen im Europäischen Parlament passiert, in welche Richtung die Arbeit gerade geht.
Ich starte mal mit einer bisschen persönlichen Frage. Nach der EU-Wahl im Juni 2024 sind Sie für eine weitere Legislaturperiode im EU-Parlament. Wie sehr freut Sie das persönlich? Wie sehr sind Sie zufrieden mit dieser neuerlichen Aufgabe?
Also seit Juni ist ja sehr viel Zeit vergangen, wo die Wahlen stattgefunden haben, und die Zeit ist insofern auch schnell vergangen, weil viel Arbeit auf mich zugekommen ist, weil ich jetzt auch mehr Verantwortung habe in der politischen Arbeit, durch das, dass ich jetzt die zweite Periode dabei bin. Das zeigt sich zum einen, ich bin im Kulturausschuss, im Ausschuss für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament, Fraktionssprecher, also ich bin auf europäischer Ebene einer der Kultursprecher oder der Verantwortlichen in der europäischen Sozialdemokratie. Und das bringt auch sehr viel Arbeit mit sich. Es waren die Hearings vorzubereiten, wo es um die neue Kommission gegangen ist, und ich war federführend in den Hearings des Kandidaten, der letztlich dann ja auch bestellt wurde für die Kultur und auch für die zuständige Vizepräsidentin der Kommission für den Bildungsbereich. Und das war sehr viel Arbeit. Es war die Konstituierung der Ausschüsse. Es sind Dinge auch zu verhandeln gewesen mit anderen politischen Gruppen im Europäischen Parlament. Und alleine aufgrund der Aufgabe als Sprecher, als Fraktionssprecher im Bereich Kultur und Bildung, hat sehr viel oder wartet sehr viel Arbeit immer auf mich und ich bin weiter tätig im Ausschuss für regionale Entwicklung. Da werden jetzt Weichen gestellt, wie in Zukunft die Regionalförderung gestaltet wird. Und neu für mich ist der Ausschuss Liebe. Der hat mit bürgerlichen Freiheiten zu tun, mit Justiz und Inneres. Da bin ich gefragt worden, ob ich dort mitarbeiten möchte, weil ich in der letzten Periode im Untersuchungsausschuss, wo es um Überwachungssoftware gegangen ist, ebenfalls Schattenberichterstatter war und auch Fraktionssprecher in diesem Ausschuss. Und damit ist eine große neue Ladung, möchte ich fast sagen, an Aufgaben und Zuständigkeiten auf mich zugekommen. Und es ist eine sehr intensive Zeit jetzt. Und die Zeit vergeht schnell und es kommen ja immer neue Herausforderungen auf uns zu in Europa.
Aber auch eine Tätigkeit mit Freude, zumindest macht das den Eindruck.
Absolut, also mit Leidenschaft und mit Bereitschaft wirklich da intensiv vorzugehen und tatsächlich auch zu schauen, wie man die Weichen für die Zukunft stellen kann, weil aktuell geht es ja auch darum, den Finanzrahmen, den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union festzulegen und das sind sehr zähe, sehr harte Verhandlungen, um wirklich zu schauen, dass zum Beispiel im Kultur- und Kreativbereich, im Bereich Bildung oder eben bei der Regionalentwicklung wirklich entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, dass Europa und die Europäische Union eine gute Zukunft hat und auch ein gutes Standing hat, weil man muss schon sagen, die letzten Wahlen haben ja mit sich gebracht, dass die extreme Rechte und die Rechtskonservativen jetzt eine lautere Stimme haben, laut waren sie immer, aber jetzt tatsächlich viel präsenter sein können, auch aufgrund dessen, dass es drei Fraktionen gibt in diesem Segment und da gilt es auch entsprechend dagegen zu halten in der politischen Arbeit, weil letztlich ist die Europäische Union für eine gute Zukunft in Europa steht zur Verfügung als Instrument und es gibt für mich keine Alternative dazu.
Wenn wir über die Europäische Union und über Europa sprechen, kann man das derzeit kaum machen, ohne auch die aktuelle weltpolitische Lage im Blick zu haben. Gerade in diesem Hinblick entsteht manchmal der Eindruck, dass Europa und die EU, obwohl sie eine wirtschaftliche Großmacht ist, obwohl sie ein reicher Kulturraum ist, eher ein Spielball internationaler Konflikte ist als ein selbstständiger Player. Wie könnte es oder wie kann es gelingen, die EU mehr als bisher als auch weltpolitische Kraft zu etablieren?
Ja, das ist ja eine richtige Analyse und das ist oft nicht im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite, aber oft habe ich auch so das Gefühl, dass die politisch Handelnden nicht entsprechend auftreten mit dem Wissen. Und vielleicht ist tatsächlich eine Schwäche, dass wir sehr unterschiedlich strukturiert sind und auch sehr unterschiedliche Zugänge haben in den 27 Mitgliedsländern. Aber Europa, das ist ja mehr als die 27 Mitgliedsländer. Und wenn man in Sicherheitspolitik denkt, dann ist ja nicht die Europäische Union das Instrument der Sicherheit, sondern dann ist das die NATO ein ganz anderes Bündnis mit Ländern, die gar nicht bei der EU dabei sind. Aber grundsätzlich, Europa ist größer als die Vereinigten Staaten, ist eine gewaltige Volkswirtschaft, wenn man sie im Gesamten betrachtet, alleine die Europäische Union. Und es kann eigentlich keine Wirtschaft geben, international, wenn Europa nicht berücksichtigt wird. Und Europa muss mehr sein als ein Kaufhaus, wo Produkte aus der ganzen Welt herkommen und es eine hohe Wertschöpfung dort gibt und eine hohe Kaufkraft, sondern Europa muss bewusst auftreten. Und mein Zugang ist, wenn man mit den Vereinigten Staaten spricht oder wenn es darum geht, dass Zölle diskutiert werden, dann muss Europa entsprechend stark auftreten. Und da kann man jetzt drüber reden, ob man Wein, Whisky und Lebensmittel entsprechend dann gegenseitig bezahlt. Es ist sicher für Stahlindustrie, für Automobilindustrie eine Drohung, aber Europa muss sich ganz klar bewusst sein, dass es Stärke hat. Und diese Stärke möchte ich an einem Beispiel bringen. Ich habe ja die Gelegenheit gehabt oder das Privileg gehabt, vor zwei Jahren mit dem Ausschuss für Kultur und Bildung in Washington zu sein, im Kapitol. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit 5 Senatoren zu sprechen und die haben ganz massiv vermittelt, dass sie ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa bevorzugen würden oder dass das ein großes Anliegen ist, aber wenn die vom Freihandel reden, dann geht es da weniger um Stahl und Automobile oder um Lebensmittel, sondern da geht es um kreativen Inhalt. Und wir sollten uns schon ganz klar bewusst sein, dass so viele kreative Inhalte nach Europa kommen. Jetzt konnte ich sagen, ich muss mir nur das Fernsehprogramm anschauen, was da alles importiert wird und wo Europa einfach Stärke zeigen muss und auch entsprechend etwas in der Hand hat, was diese ganzen Online, diese Tech-Giganten in Europa Gewinne machen, die aus meiner Sicht dann nicht entsprechend versteuert werden. Und wenn man das dagegen anlegt, dann hat Europa eine Riesenchance und ist eine große Macht. Und man spürt ja auch in dieser ganzen Diskussion jetzt und vieles, was aus Amerika kommt, wo man gegen Europa Argumente ins Spiel bringt, da ist ja der Hintergedanke genau das, dass man sich da nicht einschränken lassen möchte. Und letztlich ist es aber auch ein Zeichen, nicht einer Schwäche von Europa, sondern einer Stärke. Nur bewusst muss man sich dessen sein und das auch entsprechend ins Treffen führen. Dann hat die Europäische Union eine Chance und dann haben die europäischen Länder eine Chance.
Ein wichtiger Punkt, um auch Europa und die Europäische Union zu stärken, ist die europäische Integration. Wir erleben teilweise so etwas wie eine Desintegration, Stichwort Brexit, auch wenn man nach Ungarn sieht. Wie könnte denn diesen Tendenzen auch, sind schon angesprochen worden, die rechten Parteien, wie könnte diesen Tendenzen entgegengetreten werden, um die Bedeutung eines gemeinsamen demokratischen Europas auch zu stärken?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Wir sehen, dass das Vereinigte Königreich Tendenzen derzeit hat, sich anzunähern an die Europäische Union. Das heißt zwar nicht, dass man wieder beitritt, aber einen Status zum Beispiel wie in Norwegen zu haben, wo man in die Europäische Union einzahlt oder Leistungen bezahlt und sich annähert, an Programmen teilnimmt, das halte ich auch für unausweichlich. Und ich bin auch da in einem Gremium, wo Parlamentarier aus dem Vereinigten Königreich und des Europaparlaments über die verschiedensten Themenbereiche miteinander sprechen und schauen, welche Möglichkeiten haben wir. Jetzt konnte ich ein bisschen zynisch sagen, in dieser Diskussion, wenn man es so macht wie der derzeitige amerikanische Präsident, würde ich sagen, dann bieten wir jetzt Kanada eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union an, die treten bei, dann ist Großbritannien wieder dabei, dann würde sich Norwegen das überlegen und vielleicht dort da eine Mehrheit für den EU-Beitritt zusammenkommen und genauso in Island, was ja auch sehr bedeutend ist aus strategischer Hinsicht, aber an europäischen Inhalten und Werten teilnimmt, dann hat man auch entsprechenden finanziellen Rückhalt. Das ist ganz wichtig, auch wenn das in der Öffentlichkeit in Österreich nicht so bewusst ist, dass die Länder des Westbalkans zumindest erste, die wichtigen Standards bereits erfüllen, auch Mitglieder werden. Das würde Europa entsprechend stärken. Wir haben ja erlebt, in Polen gibt es jetzt eine proeuropäische Regierung und so wie es ausschaut, so unumstritten ist die derzeitige ungarische Regierung auch nicht mehr. Aber selbstverständlich gibt es einige Dinge, die man entsprechend beunruhigen soll, wenn man nämlich im Europäischen Rat, und das ist ja ein sehr wichtiges, um nicht zu sagen das wichtigste Gremium, in die Regierungschefs drinnen sitzen, die Regierungschefs drinnen sitzen und da welche drinnen sitzen, die gegen die europäische Einigung arbeiten. Das sollte einen auch beunruhigen, aber Europa muss Stärke zeigen. Wir müssen vermitteln, man kann nur in dieser Gemeinsamkeit auftreten. Und ich hoffe, dass diese ganzen weltpolitischen Entwicklungen jetzt schon mehr Bewusstsein schaffen und auch den Willen schaffen, dass man vereint in Europa vorgehen muss und dass es keinen Sinn hat, wieder in die Kleinstaatlichkeit zurückzukommen, weil da wird man massiv an Bedeutung verlieren, da werden andere an Bedeutung gewinnen und das wird sich letztlich auch so auswirken im Leben jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, weil das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen und das, was man vermittelt den Leuten, ihr kriegt euch eine Freiheit zurück und solche Dinge, das ist ja an nichts nachzuvollziehen und das ist eigentlich bedrohlich, wenn solche Fantasien, die es da gibt, tatsächlich in die Wirklichkeit kommen, weil das wird uns schwächen in jeder Hinsicht, wirtschaftlich schwächen, im Zusammenleben schwächen und auch die Auswirkungen, würde ich fast sagen, aufs Geldbörsel jedes Einzelnen, jeder Einzelnen wären dann spürbar.
Der Europaabgeordnete Hannes Seider bei uns im Studio. Ich glaube, Sie haben das selber mal zumindest sinngemäß so formuliert, dass die EU-Politik eigentlich nicht in erster Linie in Brüssel gemacht wird, sondern in den Nationalstaaten von den Politikerinnen und Politikern in den Ländern. Jetzt ist auch in Österreich eine Partei, stärkste Partei geworden, die mit Anti-EU-Politik diese Wahl auch unter anderem gewonnen hat. Wie geht man mit dieser Situation um? Wie könnte man hier diesen Tendenzen begegnen?
Also das war ja das Ergebnis eines EU-Mobbings, das in Österreich seit vielen Jahren zu verfolgen ist und das die letzten Regierungen ja fast zur Perfektion getrieben haben, nämlich dass man da, wo Europa drin ist, nicht gesagt hat oder nicht draufgeschrieben hat, dass da europäische Mittel verwendet werden, dass man auch als Nettozahler wirtschaftlich extrem profitiert und dass das ein Gewinn ist und dass das nicht ein Akt der Solidarität ist, wenn man in der Europäischen Union ist. Und es wurde viel von Verantwortung auch vermittelt, dass wir die gar nicht haben. Darum heißt es ja, aber die Entscheidungen fallen ganz woanders. Tatsächlich fallen so viele Entscheidungen bei uns und es gibt ja Einstimmigkeitsprinzip in vielen Bereichen. Ich habe immer oder weise immer darauf hin, der bedeutendste Europapolitiker in Österreich ist der Bundeskanzler und das ist den Menschen oft nicht bewusst, weil Regierungsmitglieder und im Besonderen der Regierungschef nimmt in den Sitzungen des Europäischen Rates teil, wo letztlich Entscheidungen getroffen werden, die dann auch gelten und man kann nicht so tun, wenn man nicht dabei war. Oder es wird bei vielen Themen so getan, Brüssel muss agieren und da sage ich, das heißt aber oft, den eigenen Hintern zu heben. Und wo ich auch merke nach wie vor, dass das nicht im Bewusstsein vieler Österreicherinnen und Österreicher ist, es gibt keine Entscheidungen in der Europäischen Union, wo nicht mindestens eine Österreicherin, ein Österreicher beteiligt ist. Und da erwarte ich jetzt auch von der neuen Regierung, dass man auch entsprechend agiert und nicht so tut, die da in Brüssel und in Straßburg, sondern dass wir alle die Europäische Union sind und wir auch als Nationalstaat die Möglichkeit haben, sehr viel zu bewirken. Und was immer auch ein großes Thema ist jetzt für die nächsten Jahre, wenn es um die Zukunft der Regionalpolitik, der Förderungen geht, es ist ja oft so das Gefühl, die entscheiden in Brüssel, wer wofür wie viel kriegt. Aber diese Entscheidungen fallen in den Mitgliedstaaten und nachdem Österreich föderal aufgebaut ist mit Bundesländern, fallen diese Entscheidungen sehr nahe in den Bürgerinnen und Bürgern. Und bei LIDER geht es ja so weit, dass sogar direkt in den Regionen die Entscheidung fällt. Und das gilt es auch beizubehalten. Nun muss man viel mehr darauf hinweisen. Und es ist ja tatsächlich so, dort, wo pro Kopf das meiste Geld der Europäischen Union in Förderungen geflossen ist, dort hat die Partei, die gegen die Europäische Union agiert, tatsächlich die höchsten Stimmprozente und das kann es ja nicht sein. Aber warum ist es so nicht? Weil die Leute nicht einverstanden sind, dass bei ihnen Geld ausgegeben wird, sogar ein Mehrwert da ist, sondern die wissen es einfach nicht, weil einfach viel zu wenig informiert wird und ich kann so viele Zeitungsartikel herzeigen, wo sich Regierungsmitglieder oder Einrichtungen in Österreich brüsten, was sie nicht alles da haben und da steht mit keinem Wort drin, dass dafür Mittel der Europäischen Union verwendet wurden. Und jetzt ist mir auch noch ein Anliegen, weil ich höre das dann oft, ja, aber wir sind trotzdem ein Nettozahler. Die Nettozahler profitieren genauso und haben einen Gewinn. Und die Briten stellen ja das gerade fest, wie viel Geld ihnen jetzt fehlt, dadurch, dass sie nicht mehr Teil dieser Europäischen Union sind. Wie viel Geld das tatsächlich verlieren? Und da muss man immer darauf hinweisen. 30 oder ein Drittel dessen, was Österreich als Nettozahler einbezahlt, kommt sowieso gleich wieder zurück über die Förderungen, die in Ländern wie Bulgarien, Rumänien für Eisenbahnbau, Spitalsbau verwendet werden. Die kommen an Firmen in Nettozahlerländern, wobei ich diesen Begriff Nettozahler gar nicht so gern habe und Empfängerländer, aber das kommt direkt wieder zurück und indirekt kommt ein Vielfaches wieder zurück, weil wir einfach davon profitieren, dass unsere Firmen, das schafft Arbeitsplätze, exportieren. Und das ist auch was, was ich immer wieder bemerke. Es ist uns viel zu wenig bewusst, wie stark Österreich exportabhängig ist. Das ist ein Hinweis auf die große Leistungsfähigkeit in unserer Wirtschaft, bei allen Schwächen, die wir jetzt gerade spüren und haben. Aber wir sind extrem davon abhängig und wir können uns nicht abkapseln von einer Europäischen Union oder von Entwicklungen, die uns auf der Welt gerade beschäftigen.
Trotzdem das Bewusstsein bei vielen Menschen sozusagen als integraler Bestandteil Europas zu sein, ist wenig vorhanden.
Naja, aber ich glaube, das ist jetzt ein allgemeines politisches Thema, das ganz anders wie noch vor einigen Jahren. Da hat man politische Konzepte, da hat es politische Programme gegeben, Modelle, wo möchte ich dieses Land hinführen, wo soll dieses Land sein. Das hat die Bürgerinnen und Bürger begeistert und da war immer eine Aufstiegsgeschichte dabei. Das, was ich jetzt merke, das ist ja nur noch ein Hinhauen, das ist ja nur noch verbal irgendwie eine Schlagzeile zu kriegen. Da ist ja ein bisschen die Medienlandschaft dafür verantwortlich. Es geht ja halt nicht mehr um Inhalte, sondern das geht, wer hat den besten Sagen. Lager und wer haut am besten auf einen anderen drauf. Und das verstehe ich nicht unter Politik. Und da bin ich auch nicht in die Politik gegangen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte was umsetzen, ich möchte mich einbringen, ich möchte aber auch das, was ich spüre, was die Leute da anliegen, ist, das auch in die Politik hineinzubringen. Und das wird immer schwieriger, weil man auf ganz einer Ebene, einer anderen Ebene jetzt kommuniziert, miteinander umgeht und sehr wenig Programme, programmatisches Ziele, Potenziale heben, das ist ja, das lese ich ja fast gar nicht mehr, worum es geht.
Also EU-Bashing als politisches Kleingeld sozusagen sich selbst zu verschaffen hier. Es sind schon angesprochen die rechten und rechtsextremen Parteien, die immer stärker werden, auch in der EU. Ein Grund dafür wird den sozialen Medien und den großen Plattformen auch zugeschrieben. Nur einer, es hat natürlich schon früher auch vor den sozialen Medien rechte Parteien gegeben, aber die Geschwindigkeit und die Gleichzeitigkeit, mit der das passiert, lässt schon auch den Schluss nahe, dass das mit dieser Art der Kommunikation zu tun hat. Die EU hat dazu den Digital Services Act auf den Weg gebracht, auch um Fake News zu bekämpfen. Sie haben sich damit auch im Detail befasst. Ist dieser Digital Services Act ausreichend verankert, dass europaweit auch wirksam werden kann?
Also so wie die Reaktion von amerikanischen Politikern, ich sage jetzt bewusst Politikern, derzeit ist, erfüllt der Digital Service Act oder hat er das Potenzial, das, wofür er gemacht wurde, auch einzulösen. Ich möchte nur sagen, nicht nur die sozialen Medien sind verantwortlich, sondern die sind ein bisschen ein Spiegelbild. Wir haben schon multiple Krisen. Ich denke jetzt da an die Auswirkungen von Covid, an die Maßnahmen, die dort waren, die zu einer starken Verunsicherung der Bevölkerung geführt haben, die spürbar ist. Wir reden ja immer von der Polarisierung. Es ist auch der Krieg in der Ukraine, wo es ganz unterschiedliche Zugänge und Wahrnehmungen gibt, wie man damit umgeht. Wir haben eine Krise mit Teuerung, Energiepreise und das Leben ist immer teuer geworden. Und das ist ja das, glaube ich, dass wir auch so ein bisschen mental anders drauf sind jetzt, weil ich bin ein Kind der 70er Jahre und da hat es auch multiple Krisen gegeben, vom Eisernen Vorhang über Atomgefahren, über Krieg in Nahost, wie heute, Energiekrise, ich erinnere immer an einen autofreien Tag, den es bei uns gegeben hat. Solche Maßnahmen würde man ja heute kaum mehr machen können, weil man so einen Aufstand hat, wie damals man das machen konnte. Es hat Terror gegeben in Österreich und trotzdem haben die Leute an den Aufstieg geglaubt und die Politik hat diese Krisen auch angesprochen und hat den Leuten Zuversicht gegeben und das fördert halt Sicherheit, Zuversicht und da die Chance, dass man einen Aufstieg erreichen kann. Aber es hat auch das Bewusstsein gegeben, es geht nicht nur ums Individuum, sondern Wohlstand, das ist, dass uns alle gut geht, dass wir ein gutes Bildungssystem haben, eine gute Gesundheitsversorgung, dass die Pensionen sicher sind, dass man Arbeit hat. Das ist halt so eine Unsicherheit, die natürlich das dann ermöglicht. Aber zum Digital Service Act, im Internet soll das, was im öffentlichen Leben, was außerhalb illegal ist, auch dort soll es illegal sein. Und es gibt so viele Dinge da drinnen, die haben auch Einflussnahme auf politische Entscheidungen in Europa oder in unseren Mitgliedsländern zur Folge. Und ich nehme nur Beispiel, das ist nämlich oft den Nutzerinnen und Nutzern dieser sozialen Medien nicht bewusst, dass jemand viel Reichweite hat, das ist jetzt nicht dafür verantwortlich, weil er so gute Postings macht, sondern da steckt entweder finanzielles Interesse dahinter, weil die zahlen, und man kann sich in Österreich gern anschauen, welche Politiker, welche Parteien am meisten reinhauen an finanziellen Mitteln, und das sind auch die, die dort die größte Aufmerksamkeit erreichen oder die größten Follower. Und da ist eben ein Hintergrund, dass gesteuert wird, und es wird auch oft der Fall von Rumänien berichtet, alle Präsidentschaftskandidaten bis auf einen wurden in einem speziellen sozialen Medium, weil Wahlkampf ist, nicht berücksichtigt und der andere wurde über die sogenannten Algorithmen bevorzugt und hat viel mehr präsent gehabt, während die anderen untergegangen sind. Und das kann so einfach nicht sein, dass in anderen Ländern, ja teilweise sogar in autokratischen Staaten, wenn ich jetzt an die Volksrepublik China denke, entschieden wird, was kriegt in Europa jetzt Aufmerksamkeit. Und ich möchte vielleicht ein bisschen unverfänglicheres Beispiel nennen, weil sowas spielt sich ja zum Beispiel in der Musik an. Wenn ich heute und das ist was, wo wir dagegen sind, gegen diese sogenannten Buyout-Verträge oder Einflussnahmen. Wenn ich Musikerin, Musiker bin, um in solchen Plattformen dann entsprechend nach vorne gerückt zu werden und präsent zu haben, dann verlangen die da mitunter, dass ich auf einen Teil des mir zuständigen Honorars verzichte oder dass ich überhaupt kein Honorar verrechne, und sowas kann es nicht sein. Aber das zeigt, welche Macht diese sozialen Medien haben, und sie sind mehr als Plattformen. Ich habe einen Artikel in den letzten Tagen gesehen, dass in Österreich weit über 1 Milliarde Euro in soziale Medien an Werbung geflossen sind, und das, was man so herkömmliche nennen, die uns so präsent sind und die wir auch als Medien wahrnehmen, die sind unter 1 Milliarde. Und da sieht man, was da Geld in diese Medien, sozialen Medien hineinfließt, und wo ich aber auch sage, da wird unverhältnismäßig auch eine Steuer dafür bezahlt. Und es gibt ja ein Beispiel von Apple, die haben jetzt, glaube ich, 18 Milliarden Euro an Irland zahlen müssen, weil die Europäische Kommission das eingefordert hat. Und jetzt sage ich 18 Milliarden für Irland. Ich habe so eine Zahl in Österreich im Hinterkopf, dass uns das beim Budget massiv fehlt. Aber die kriegen das in einem Jahr, haben die das jetzt im Budget. Und da soll man jetzt nicht einfach denken, da geht es nur darum, wer besser kommuniziert da drin, sondern da gibt es Hintergründe und da werden Dinge nach vorne gerückt. Und wenn ich jetzt in Twitter hineinschaue und dort sehe, wie der Holocaust geleugnet wird, und ich, der sicher keinen Algorithmus, früher hat er gesagt, der Algorithmus bedient das, was einen selber interessiert, aber jetzt erlebe ich da Dinge, die sind nicht in meiner Blase, wenn ich es so bezeichnen kann, so, da kommen Dinge zu mir, wo ich mir denke, das ist ja gemeingefährlich, und wenn sowas in Österreich verboten ist, dann muss es in den sozialen Medien verboten sein. Und da hat die Meinungsäußerung Grenzen, nämlich dann, wenn Gesetze der Mitgliedstaaten gebrochen werden. Und dann müssen sie die Plattformen verpflichten, da tätig zu werden. Und ich muss ja nur schauen, wie viele Fake-Profile das gibt, die bei uns da auch agieren und politisches Kleingeld machen wollen. Da muss man Möglichkeiten und Mittel haben, dass man Dinge, die einfach auch nicht der Wahrheit entsprechen, dass man die Möglichkeit hat, da einzuschreiten. Aber dass sie die in der Anonymität verstecken, das ist halt auch ein bisschen feig. Und man muss Möglichkeit haben, um Chancengleichheit herzustellen. Um das geht's. Aber das Zweite, das Wichtigste beim Digital Service Act ist, was in einem Mitgliedsland nicht gesetzlich ist, was da illegal ist, das muss auch auf der sozialen Plattform illegal sein und bleiben.
Und hat dieser Digital Services Act dann auch die Kraft und die Macht, das umzusetzen dann?
Wenn in allen Mitgliedstaaten dann impliziert ist, wann die Europäische Kommission Schritte setzt, und ich habe ja ein Beispiel genannt, dass die Europäische Kommission durchaus erfolgreich Schritte setzt, dann hat dieser Digital Service Act alle Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass kein, das sage ich auch bewusst, Wilden Westen im Internet mehr gibt.
Kritik darüber intern, also von Seiten der EU-Länder, kommt meistens auch wieder von eher rechten Parteien, die darin auch die Beschränkung der Meinungsfreiheit sehen und eine Art der Zensur. Tut er das?
Also ich sehe keine Zensur, wenn ich dafür sorge, dass Gesetze eingehalten werden. Und die über Gesetz und Recht einfordern, sehen dann ihre eigenen Möglichkeiten da eingeschränkt, weil die natürlich auch oft oder in dem Kreis man oft betroffen ist oder einen Nahbereich hat zu genau solchen Dingen. Und nur mal, was außerhalb des Internets nicht rechtlich gemäß ist, muss im Internet muss auch Recht gelten. Also das kann nicht sein. Was draußen nicht rechtlich ist, kann drinnen nicht Recht sein.
Der EU-Abgeordnete Hannes Heide, ein Thema, mit dem Sie, glaube ich, nicht so direkt befasst sind. Ich frage es aber trotzdem, weil es ja auch aktuell in der politischen Landschaft hier vielleicht ein bisschen zu wenig Rolle spielt, dass die Klimapolitik. Hier könnte die EU natürlich auch sehr sinnvolle Politik betreiben. Gleichzeitig bietet sie da auch wieder eine Reibefläche, um Anti-EU-Propaganda zu machen, ist eine schwierige Frage. Ja, wie beurteilen Sie generell die Klimapolitik der EU? Bräuchte es da wo Änderungen?
Also ich nehme ja immer in der Gesellschaft wahr oder im politischen Diskurs, da gibt es die einen, die sagen, es gibt überhaupt keinen Klimawandel. Mit den Leuten, mit denen ich in den letzten Tagen zusammen war, die stellen schon fest, das hat sich was verändert, und ich glaube, die meisten stellen das fest. Dann gibt es wieder den Ansatz, ja, es verändert sich, aber das war immer so und das ist halt naturgegeben. Und dann gibt es die anderen, die sagen, es ist menschengemacht. Und ich sage, wenn man die Möglichkeit hat, gegen die Erderwärmung etwas zu tun, und es ist ja nicht nur angenehm, wenn es so heiß wird und in einigen Regionen das auch zu Trockenheit führt. Und ich bin auch einer, der sagt, wenn bei uns dann auch einmal das Wasser rationiert wird, weil man, das habe ich auch schon erlebt damals als Bürgermeister, dass schon knapp ist, wenn die Trockenheit so lange ist, dann wird es der Letzte merken und dann Maßnahmen zu setzen, ist jetzt egal, ob es menschengemacht ist oder ob es naturgegeben ist, wenn man dagegen was tun kann, dann ist es von Vorteil für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Und jetzt die Frage, ob es ihn gibt oder nicht gibt, wenn ich als Land wie Österreich unabhängig bin von Energie aus autokratischen Staaten, aus Diktaturen, weil es ist ja nicht nur Russland mit Gas und Öl, schwierig zu beurteilen der Staat, sondern da gibt es einige, wo man genau diese Rohstoffe, die fossilen Brennstoffe herbezieht, wenn man davon unabhängig sein kann und das ist möglich, dann sollte man das Ziel auch verfolgen. Ein bisschen ein Problem in Europa ist eben, und da kommen wir wieder zum ersten Punkt, dieses mangelnde Bewusstsein der Stärke und der Kraft, was die Länder der Europäischen Union, was die Länder auf dem europäischen Kontinent hatten und haben können, ohne dass man, wie es früher war, Länder im globalen Süden entsprechend unter unfairen Bedingungen für einen eigenen Aufstieg nutzen kann. Aber es fehlt in Europa das, was Europa ausgezeichnet hat, dass man nämlich Dinge für möglich hält. Und ich habe oft ein Beispiel genannt aus Amerika, wo der Kennedy 1963 in einer Depression, weil die Russen Sputnik in, die Sowjets Sputniks ins All geschickt haben, dass er gesagt hat, am Ende des Jahrzehnts werden wir den ersten Amerikaner auf den Mond bringen und es ist gelungen. Und wir wollen Dinge in 10 Jahren, in 30 Jahren umsetzen. Und so, boah, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, wie soll das gehen? Und das sagen wir aber schon nach zwei Jahren, nicht einmal zwei Jahre. Und ich habe ja auch ein Beispiel aus Österreich gefunden, was zeigt, dass man ein bisschen bewusst mehr Selbstbewusstsein haben sollte. Wie nämlich die Semmeringbahn gebaut wurde, hat es dort Steigungen gegeben. Zum Zeitpunkt, wo man angefangen hat mit dem Bau, gab es keine Lokomotive, die diese Steigungen bewältigen konnte. Aber man hat gesagt, in 10 Jahren, wenn das fertig ist, dann gibt es auch diese Lokomotiven. Und dieses Bewusstsein, dieses Glauben, dass man was erreichen kann, das fehlt in unserer Gesellschaft und das ist auch dafür verantwortlich, dass man in dieser Zeit der Unsicherheit und dieses Unwohlseins der Menschen uns befinden. Und diese Botschaften nach vorn, die fehlen und das sieht man jetzt in der Klimapolitik, da geht man nicht ambitioniert voran. Da wird ja auch immer behauptet, in China wären die Verbrenner und wir sind die Einzigen, die dann E-Mobilität machen. China will keiner mehr einen Verbrenner kaufen in der Volksrepublik China, die wollen alle E-Mobilität machen, da tut sich was und da darf man halt einfach auch nicht die Entwicklung versäumen, wenn man es nicht eh schon ein bisschen versäumt hat und da muss man viel optimistischer und mit viel mehr Technologieoffenheit in die Richtung noch vorwärts gehen und was entwickeln und auch was umsetzen. Und das ist ein Manko, das aber auch in diesen kleinkrämerischen oder klein-klein Diskussionen in unserer Gesellschaft über ein bisschen untergeht und wo man dann über wieder Schritte zurück macht und nicht mehr noch vorwärts geht und auch noch vorwärts schaut. Also da braucht es sicher, bin ich auch für Ambition, aber das muss bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und dafür braucht es aber auch Politikerinnen und Politiker, die das vermitteln, die das brennen und die nicht einfach nur Probleme beschreiben, sondern über Lösungen reden. Und das ist ja auch was, was ich in der medialen Berichterstattung, aber auch in der politischen PR, in dem, was da an Narrativen erzählt wird, ist eigentlich immer nur Probleme beschreiben und ich sehe die Lösungen nicht. Das gilt auch für das große Thema der Migrationspolitik. Da wird auch immer nur das Problem beschrieben und viel zu wenig über die Lösung, über machbare Lösungen und umsetzbare Lösungen diskutiert.
Sagt der EU-Parlamentarier und ehemalige Badischler Bürgermeister Hannes Heide über das Selbstverständnis der EU und spricht am Ende schon weitere große Themenfelder an, denen es sich zu widmen gilt. Wir werden das hier auch weiter tun, wie wir es auch schon in vergangenen Beiträgen gemacht haben. Alle zum Nachhören im Widerhall-Archiv. Das eben gehörte Gespräch hat zur Information schon im März stattgefunden. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr.